Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane im Studio. Schönen guten Tag. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Diese vermeintliche Lebensweisheit kann keinem Dichter oder Denker eindeutig zugeschrieben werden, aber sie zieht sich heute durch unsere Sendung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist halbwegs unten durch bei einigen seiner Kabinettskollegen, nachdem er ihre Wünsche nach mehr Etat im kommenden Jahr ignoriert hat. Wie er seine Linie verteidigt, gleich unser erstes Thema. Außerdem, Monsanto kassiert den nächsten Rückschlag vor Gericht, hatte aber noch nie einen guten Ruf. Hat sich Bayer bei den Risiken verschätzt? Und einen schlechten Ruf haben auch große Wohnungskonzerne, vor allem in Berlin. Sie zu enteignen sei aber dennoch verfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten. Trotz der Streitigkeiten um die Etats für einzelne Ressorts hat das Bundeskabinett heute die Eckwerte für den Haushalt 2020 beschlossen. Wegen der sich abschwächenden Konjunktur sind die Zeiten immer weiter steigender Steuereinnahmen wohl vorbei. Wie Finanzminister Olaf Scholz vor diesem Hintergrund die Interessen der einzelnen Ministerien ausgleichen will, erklärte er heute in Berlin und Theo Gers hat zugehört.
Zuhören, und zwar genau, das erwartet Olaf Scholz schon, wenn es um seine Botschaften geht.
Wir haben gesagt, Schuldenbremse. Ab 2020, das ist übrigens jetzt bald, dürfen die 16 Länder in Deutschland keine neuen Schulden mehr machen. Der Bund hat theoretisch ein sehr kleines Neuverschuldungsbudget, aber wir haben das ja für uns übersetzt, dass wir es so machen wollen wie die Länder auch und keine neuen zusätzlichen Schulden auftürmen wollen.
Das gilt auch für den Haushalt 2020, den das Kabinett am Vormittag auf den Weg gebracht hat. Zum siebten Mal in Folge keine neuen Schulden, trotz einer leichten Ausgabensteigerung auf 362,6 Milliarden Euro, 1,7% mehr als in diesem Jahr. Alle Minister stimmten zu. Einer, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, gab allerdings zu Protokoll, dass er noch einen Nachschlag erwartet. Mit gut 10 Milliarden Euro ist sein Einzeletat im kommenden Jahr genauso hoch wie in diesem, was laut Müller aber nicht reicht, um international eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Olaf Scholz nahm es gelassen.
Wir können nicht alles finanzieren, was man sich wünscht, aber ziemlich viel. Und wir müssen, damit das gut funktioniert, einen klugen Ausgleich finden zwischen den berechtigten Wünschen und unseren weiterhin guten finanziellen Möglichkeiten.
Das gilt für alle Ressorts, auch für Verteidigung, wo zuletzt die lauteste Kritik zu hören war. Vor allem deshalb, weil der Wehretat im kommenden Jahr zwar steigt auf 45,1 Milliarden Euro, aber eben nicht so stark, dass Deutschland damit auch nur in die Nähe des Ziels von 2% der Wirtschaftsleistung käme, so wie es Beschlusslage in der NATO ist. Es sind 1,37% im kommenden Jahr, danach aber sinkt die Quote wieder bis auf 1,25%. Das aber, so Scholz, sei nur die Planung, eben wegen der Schuldenbremse. Nachschläge seien möglich, wenn es konkret um den jeweils nächsten Bundesetat gehe. Auf Sicht fahren heißt diese Form der Ausgabensteuerung im Finanzministerium und so wird auch der Haushalt 2020 auf Sicht gefahren, Risiken eingeschlossen.
Wir sorgen klug vor. Sollte es wegen des Brexit oder internationaler Handelsstreitigkeiten zu einer weiteren Eintrübung der Weltkonjunktur kommen, die sich dann auch auf unser Land auswirken würden, das ist eingepreist.
Olaf Scholz fühlt sich damit auf der sicheren Seite und präsentiert ansonsten seinen Etat im Brustton der Überzeugung. Stolz ist der Finanzminister vor allem auf die geplanten Investitionen.
Keine Bundesregierung zuvor hat jemals mehr Geld für Investitionen in die Hand genommen. Fast 40 Milliarden Euro stehen mit den Eckwerten jedes Jahr für Investitionen bereit, eine Steigerung um 25%.
Unbeirrt gibt sich Scholz auch bei der Grundrente, deren Kosten im mittleren einstelligen Milliardenbereich noch nicht in der Haushaltsplanung enthalten sind. Hier würden er und Arbeitsminister Heil demnächst ihren Finanzierungsvorschlag machen, kündigte Scholz sibyllinisch an.
Er und ich sind miteinander verabredet, dass wir dann auch die Finanzierungsfrage miteinander so besprochen haben werden, dass sie gleich mit für alle verständlich wird.
Finanzminister Olaf Scholz im Bericht von Theo Gers. Es ist ein Erfolg für krebserkrankte Nutzer des Pflanzengiftes Glyphosat und ein juristischer Rückschlag für den Bayer-Konzern. In einem wichtigen US-Großprozess stufte jetzt die Jury den Unkrautvernichter Roundup der Bayer-Tochter Monsanto als mitverantwortlich für die Erkrankung eines Klägers ein. Einen schlechten Leumund hatte Monsanto freilich schon, als Bayer den Kauf 2016 vollzog, hat sich der Leverkusener Konzern also massiv verschätzt. Und wie entscheidend ist ein guter oder schlechter Ruf für den Erfolg von Unternehmen? Diesen Fragen ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
Als Bayer vor knapp 3 Jahren ankündigte, den amerikanischen Saatguthersteller Monsanto übernehmen zu wollen, da reagierten viele Experten zunächst mit ungläubigem Kopfschütteln. Auch Oliver Roth vom Bankhaus Otto Seidler.
Die Risiken waren unserer Meinung nach schon immer viel, viel größer als die Chancen. Es war klar, dass Monsanto Probleme bekommen wird.
Auch die genossenschaftliche Fondsgesellschaft Union Investment gehörte früh zu den Kritikern der geplanten Übernahme, sagt deren Nachhaltigkeitsexperte Janne Werning.
Wir haben das schon 2017 auf der Hauptversammlung angesprochen, dass wir als Investor der Meinung sind, dass möglicherweise Bayer dort das Reputationsrisiko von Monsanto im Speziellen unterschätzt hat. Und das liegt dann im Einzelfall eben an den Vorwürfen, denen sich Monsanto ausgesetzt sieht. Das ist natürlich hauptsächlich das Glyphosat-Thema, was da definitiv ein Reputationsrisiko war und was von Bayer möglicherweise nicht richtig eingeschätzt wurde.
In solchen Fällen sei für Unternehmen ein gutes Krisenmanagement wichtig, erklärt Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor des Krisennavigator-Instituts für Krisenforschung.
Sie müssen deutlich machen, dass sie sich der Brisanz des Themas bewusst sind, dass sie vielleicht als zweites auch kommunizieren, das ist eine Übergangslösung für uns, vielleicht suchen wir neue Methoden. Das sehen Sie aktuell beispielsweise bei Volkswagen. Die haben nach dem Dieselgate auch angefangen, sich mit Elektromobilität zu beschäftigen. Einmal um ein neues Thema zu setzen, andererseits aber auch, um das Dieselgate-Thema so ein bisschen auszumanövrieren.
Und drittens müsse Bayer den Mitarbeitern signalisieren, dass man alles im Griff habe, dass man das Thema Monsanto noch zu einem vernünftigen Ende bringen werde. Gutes Management habe etwa die Lufthansa-Tochter Germanwings nach dem Absturz eines Flugzeugs in den französischen Alpen vor 4 Jahren gezeigt, lobt der Experte. Da habe man zum einen schnell informiert, aber auch Emotionen gezeigt. Für das Reputationsmanagement auch bei Bayer sei es zudem wichtig zu erkennen, ob es in der Öffentlichkeit unterschiedliche Ansichten zu einem Produkt gebe, also einen Dissens. Oder ob die Menschen nicht ausreichend informiert seien, also dort ein Defizit bestehe, sagt Roselieb.
Sie haben sicherlich ein Dissens-Thema, weil nicht jeder zufrieden ist mit Pflanzenschutzmitteln. Aber Sie haben auch ein bisschen ein Defizit-Thema, wo Sie vielleicht ein bisschen mehr noch in die Endverbraucherkommunikation gehen sollten, um deutlich zu machen, welchen Nutzen auch wachsende Weltbevölkerung aus entsprechenden Agrarprodukten hat.
Der öffentliche Leumund eines Unternehmens sei von immer größerer Bedeutung für den geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens, beobachtet Janne Werning von Union Investment. Die Anleger versuchen, das zu erfassen über den ESG-Score oder Wert. Der gibt wieder, wie das Unternehmen sich zu den Themen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung stellt.
Je höher ein solcher ESG-Score ist, desto tendenziell höher ist auch unser Vertrauen in ein Unternehmen, desto höher ist auch unser Vertrauen in die Reputation eines Unternehmens. Je höher unser Vertrauen in die Reputation ist, desto sicherer sind wir uns auch mit Investitionen in Unternehmen.
Der Grund: ein nachhaltig arbeitendes Unternehmen habe auch sein Risikomanagement im Blick.
Über die Bedeutung von Leumund und Compliance für Unternehmen war das Brigitte Scholtes. Einen schlechten Stand hat das Unternehmen Google, zumindest bei der EU-Kommission. Die in Europa für einen funktionierenden Wettbewerb zuständige Behörde hat erneut eine Milliardenstrafe gegen den US-Konzern verhängt. Worum es dieses Mal geht, erklärt Ihnen Peter Kapern.
Die Google-Saga geht weiter. Zum dritten Mal ging heute EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vor die Presse, um dem US-Digitalkonzern eine teure Rechnung zu präsentieren.
Today the Commission has decided to fine Google 1,49 billion euros.
1,49 Milliarden Euro Strafe, so ihre Botschaft. Und zwar, weil Google illegale Praktiken angewendet habe bei der Vermittlung von Online-Werbung für Suchmaschinen.
Google has engaged in illegal practices when it comes to their search advertising brokering.
Konkret geht es um folgendes Geschäftsmodell. Viele Internetseiten wie Reise- oder Vergleichsportale haben eine integrierte Suchfunktion. Wenn dort ein User einen Suchbegriff eingibt, erhält er nicht nur die Suchergebnisse, sondern auch gleich noch dazu passende Werbung präsentiert. Solche Werbeannoncen bekommen die Betreiber der Internetseiten von Brokern, von Vermittlern geliefert. Von Vermittlern wie AdSense for Search, ein Google-Tochterunternehmen. Diese Google-Tochter hatte in einem Zeitraum von 10 Jahren, nämlich von 2006 bis 2016, in den Verträgen, die sie mit den Betreibern der Internetseiten abgeschlossen hatte, illegale Klauseln, wie die Prüfung der EU-Kommission ergeben hat. Klauseln, die es konkurrierenden Anbietern von Online-Werbung unmöglich machte oder zumindest erschwerte, auf diesem Markt ein Bein an die Erde zu bekommen. Mal war es Betreibern von Internetseiten mit Suchfunktion generell untersagt, Werbeanzeigen auch bei anderen Vermittlern zu kaufen. Mal waren die Kunden der Google-Tochter durch Vertragsklauseln gezwungen, die von der Konkurrenz vermittelten Werbeanzeigen weit unten auf ihrer Internetseite zu platzieren. Für Google, so Margrethe Vestager, habe es keinen anderen Grund gegeben, solche restriktiven Klauseln in die Verträge einzubauen, außer um Konkurrenten vom Markt fernzuhalten.
There was no reason for Google to include these restrictive clauses in their contracts, except to keep rivals out of the market.
Der zur Milliardenstrafe verdonnerte US-Konzern machte in einer Stellungnahme darauf aufmerksam, dass er an seinem Geschäftsmodell für Internetwerbung bereits Änderungen vorgenommen habe, um die Bedenken der EU-Kommission auszuräumen. Google sei immer der Meinung gewesen, dass gesunde Märkte in jedermanns Interesse seien. In den kommenden Monaten, so Kent Walker, der Vizepräsident von Google, werde man weitere Änderungen zugunsten der Google-Konkurrenten vornehmen. Die heute verhängte Milliardenstrafe war bereits die dritte gegen Google. 2017 musste das Unternehmen 2,42 Milliarden Euro zahlen wegen Wettbewerbsverzerrungen im Bereich des Preisvergleichs der Google-Suchmaschine. Und 2018 waren 4,34 Milliarden Euro fällig für die Benachteiligung von Anbietern von Apps für Smartphones, die mit dem Google-Betriebssystem Android laufen. Insgesamt, so Experten, habe damit Google in Europa wohl mehr Geldstrafen als Steuern gezahlt.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Bezahlbarer Wohnraum, das ist eine Frage der Relation. So rangiert die Kaufkraft der Einwohner Berlins im bundesweiten Vergleich eher auf den hinteren Plätzen. Gleichzeitig stiegen in der Hauptstadt die Mieten zuletzt rasant an. Der Frust darüber entlädt sich unter anderem in einer Initiative, die große Wohnungskonzerne enteignen will. Zum Beispiel die Deutsche Wohnen, die allein in Berlin rund 115.000 Wohnungen besitzt. Die Wohnungswirtschaft hält das, wenig überraschend, für verfassungswidrig und holt sich juristische Schützenhilfe. Dieter Nürnberger.
Noch werden in Berlin Unterschriften für das Volksbegehren mit dem Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen nicht einmal gesammelt, doch ist das Thema seit Wochen Grund für hitzige Debatten. Geht es nach den Initiatoren des Volksbegehrens, sollen Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, künftig enteignet werden. Die Deutsche Wohnen steht wegen ihres Umgangs mit Mietern in Berlin seit langem in der Kritik. Neben dieser börsenorientierten Wohnungsgesellschaft wären etwa 10 weitere Unternehmen mit einem Gesamtbestand von rund 210.000 Wohnungen betroffen. Es geht darum, die einst auch in Berlin praktizierte Privatisierung von kommunalen Wohnungsunternehmen rückgängig zu machen, sagt der Volkswirt Rusbe Taheri, einer der Initiatoren der Initiative.
Diese Wohnungen, die auch größtenteils früher städtisch waren, gehören dann gemeinwirtschaftlich auch bewirtschaftet. Also im Sinne der Wohnungsversorgung für die breite Schicht der Bevölkerung und nicht im Sinne der Profitmaximierung.
Die Landesregierung zeigt sich zerstritten. Während Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, das Ansinnen als Populismus zurückweist, unterstützt zumindest ein Koalitionspartner, die Linke, das Volksbegehren. Geht es nach dem Willen des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, sollte sich der Senat eindeutiger positionieren, und zwar dagegen. Denn ein hier in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten sieht bei Enteignungen keine verfassungsgemäße Grundlage. Das Gutachten hat der Verfassungsrechtler Helge Sodan erstellt. Er verweist auf Artikel 15 des Grundgesetzes.
Das wird auch von niemandem bestritten, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Aber das heißt noch längst nicht, dass damit sich eine so umfangreiche Sozialisierung rechtfertigen ließe.
Die Verhältnismäßigkeit sei nicht gegeben, da die im Volksbegehren formulierte Höchstgrenze von 3000 Wohnungen recht willkürlich sei. Auch garantiere Artikel 14 des Grundgesetzes die Eigentumsfreiheit. Der Verfassungsrechtler bezweifelt zudem, dass die Entschädigungskosten mit der ab 2020 grundgesetzlich verbindlich geltenden Schuldenbremse konform seien. Während die Initiative für das Volksbegehren von maximal rund 13 Milliarden Euro ausgeht, sehen Senatsberechnungen bis zu 36 Milliarden an Enteignungskosten vor. Zum Vergleich, die gegenwärtige Verschuldung des Landes Berlin liegt bei 58 Milliarden Euro. Ein Irrsinn, sagt Maren Kern vom Vorstand des Verbandes der Wohnungsunternehmen.
Das bedeutet dann in der Konsequenz, dass über Jahre keine Investitionen in den Schulbau gehen würden, in die Sanierung von Kitas, Gehälter könnten nicht angehoben werden. Das wäre ein fatales Signal für Berlin.
Das Rechtsgutachten verweist zudem auf die Berliner Verfassung, die einen noch stärkeren Eigentumsschutz als das Grundgesetz vorsieht. Die Initiative will die Unterschriftensammlung für das Volksbegehren trotz heute formulierter verfassungsrechtlicher Bedenken, zumindest der Wohnungswirtschaft, am 6. April starten. In der ersten Stufe wären 20.000 Unterschriften der Wahlberechtigten erforderlich. Wohl keine große Hürde.
Die Berliner Wohnungswirtschaft hält Enteignung für verfassungswidrig. Dieter Nürnberger war das. Wir bleiben beim Thema Wohnen. Die Caritas wirft der Bundesregierung vor, nicht genug gegen Obdachlosigkeit zu unternehmen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Frönrich.
Wohnen sei ein Menschenrecht, sagte Caritas-Präsident Neher. Doch die Zahl der Wohnungslosen steige seit Jahren. Auch die geplante Wohngeldreform sei ungenügend, da die Höhe nicht regelmäßig angepasst werde. Er forderte auch, bei der Grundsicherung die Kosten für Unterkunft und Heizung neu zu regeln. Zeit bis zum 30. Juni, die wünscht sich die britische Premierministerin May. Sie hat die EU um Aufschub für den Brexit gebeten. Die Bundesregierung begrüßte den Antrag. Er sei die Grundlage, auf der EU-Gipfel in den kommenden 2 Tagen reagieren könne. Die EU-Kommission allerdings lehnt den Aufschub ab. Entweder man verlängere bis zum Beginn der Europawahlen im Mai oder bis zum Ende des Jahres. EU-Ratspräsident Tusk erklärte soeben, eine kurze Verschiebung sei möglich, wenn der Austrittsvertrag angenommen werde. Wir haben ihn schon gehört, Bundesfinanzminister Scholz. Bei der Vorstellung des Haushalts hat er sich auch zu einer möglichen Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank geäußert. Scholz betonte, zu entscheiden hätten die beiden Privatbanken. Er sagte wörtlich, wir sind nicht dran.
Und ich kann Ihnen ausdrücklich sagen, ich habe keine Pläne für irgendwelche Finanzaufwendungen in meinem Haushalt.
Der Bund hält 15% der Commerzbank-Anteile. Die erste Musterfeststellungsklage, die vor Gericht verhandelt wurde, ist gescheitert. Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden sei nicht berechtigt, stellvertretend für Verbraucher zu klagen, entschied das Oberlandesgericht Stuttgart. In dem Fall ging es um Autokäufer, die gegen die Mercedes-Benz-Bank geklagt hatten. Sie wollten wissen, ob es Formfehler in den Autokreditverträgen gibt. Vor allem Dieselfahrer hatten darauf gehofft, so ihr Auto ohne größeren Wertverlust loszuwerden. Beim Textilkonzern C&A gibt es einen Führungswechsel. Alain Caparros räumt nach nicht mal 2 Jahren den Posten als Europachef. Er führt gesundheitliche Probleme an. Caparros hatte im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt. Nachfolger wird mit Edward Brenningmeier, ein Mitglied der C&A-Eignerfamilie.
Sina Fröndrich mit den Nachrichten aus der Wirtschaft. Vielen Dank. Der Autobauer Opel hat zuletzt das erste Mal nach langen Jahren wieder einen Gewinn gemacht und doch soll weiter gespart werden, etwa am Personal. Und so wollte sich Opel von 2000 teuren Ingenieuren trennen, indem das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim an einen Dienstleister verkauft werden sollte. Der Streit darüber mit dem Betriebsrat ist jetzt gelöst. Ludger Fittgau mit Einzelheiten.
Die Kernpunkte der Vereinbarung von den rund 7000 Entwicklerinnen und Entwicklern am hessischen Opel-Standort sollen rund 2000 entscheiden, ob sie zum Technologiedienstleister Segular wechseln oder dem Standort ganz den Rücken kehren. Dazu öffnet Opel noch einmal einen an sich bereits abgewickelten Fonds, aus dem zusätzlich Altersteilzeitvereinbarungen, Vorruhestandsregelungen oder Abfindungen finanziert werden können. Damit haben die Fachkräfte, die nicht zu Segular wechseln wollen, nun wieder zusätzliche Wahlmöglichkeiten, die es bislang nicht gab. Segular-Deutschland-Chef Martin Lange begrüßte heute diese getroffene Vereinbarung. Das Unternehmen will in Rüsselsheim einen eigenen Standort eröffnen, zu dem auch Teile des Opel-Testzentrums in Dudenhofen gehören. Segular will auch für andere Autokonzerne arbeiten. Der monatelange Zwist mit dem Opel-Betriebsrat und der IG Metall hatte die Segular-Planungen verzögert. Der Opel-Betriebsrat unterstreicht in einer Pressemitteilung, dass die Opel-Eigentümerin PSA, die bereits in Frankreich eng mit Segular zusammenarbeitet, in Rüsselsheim das Design und die wettbewerbsfähige Entwicklung aller zukünftigen Opel-Modelle bündeln wolle. Zusätzlich sollen am Main für PSA etwa leichte Nutzfahrzeuge und eine moderne Motorenfamilie entwickelt werden. Opel Management und Betriebsrat haben sich ebenfalls auf die unbefristete Übernahme von aktuell rund 280 Auszubildenden geeinigt.
Ludger Fittgau, Opel wird teure Ingenieure über Abfindungen los. Und auch BMW muss sparen. Der Münchner Konzern hat 2018 einen Gewinneinbruch verbucht. Anders als Opel oder auch Volkswagen will BMW sein Sparprogramm aber nicht auf Kosten der eigenen Mitarbeiter ausweiten. Unterschiedliche Ansätze gibt es außerdem in Sachen Zukunftsantriebe. BMW-Chef Harald Krüger widersprach heute Forderungen von VW an die Regierung, sich künftig auch in Sachen Förderung auf Batterieautos zu konzentrieren. Über die unterschiedlichen Strategien der Autobauer berichtet Dieter Reck.
Autohersteller und Autozulieferer stehen vor einer Herkulesaufgabe. Tim Schuld vom Bankhaus Pareto Securities beschreibt die Herausforderungen.
Zum einen kommt jetzt in den nächsten Jahren verstärkt der Wandel hin zu elektrischen Fahrzeugen. Das wird an der Nutzungsart von den Fahrzeugen erstmal relativ wenig ändern. Die nächste Welle wird dann das automatisierte Fahren sein, also insbesondere das vollautonome Fahren.
All das wird die Automobilindustrie kräftig umkrempeln. Mit Blick auf die Antriebstechnologien gehen die deutschen Hersteller mit den Herausforderungen unterschiedlich um. Volkswagen setzt auf die Elektrokarte. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Es ist jetzt mittlerweile so, dass Volkswagen dort enorm viel Gas gibt. Sie wollen sich innerhalb von wenigen Jahren an die Spitze der E-Mobilität setzen. Es hat sicherlich auch mit dem eigenen Druck zu tun aus der Dieselkrise heraus.
Es hat sicher auch damit zu tun, dass VW als weltgrößtem Autokonzern mehr Mittel für die hohen Investitionen zur Verfügung stehen als Daimler und BMW, die zumindest teilweise andere Wege beschreiten.
Die anderen sind dann noch der Meinung, dass man mehr mit parallelen Entwicklungen klassischer Technologie, E-Mobilität, Brennstoffzelle am besten zurechtkommt.
Welche Wege auch immer zum Erfolg führen, und da geht es auch um das wirtschaftliche Überleben, ist offen. Doch eine Tendenz ist für Jürgen Pieper klar.
Ich würde sagen, für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist das vorgezeichnet, dass die E-Mobilität ganz starke Zuwächse haben wird, dass sie erstmal das Rennen macht, was dann in den 30er, 40er Jahren sein wird. Da muss ich ehrlich sagen, das ist immer noch weitgehend offen.
Der Wandel in der Automobilindustrie wird Arbeitsplätze kosten. Da sind sich alle Experten einig. Elektroautos sind weniger komplex als Verbrenner, brauchen weniger Teile und lassen sich einfacher produzieren. Dennoch ist Gabriele Wiedmann von der Dekabank relativ gelassen.
Die deutschen Automobilunternehmen machen sich ja jetzt schon fit für die Zukunft, suchen alternative Geschäftsideen, mit denen sie weiterleben können.
Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler ist weniger gelassen. Er rechnet damit, dass bis 2030 Hunderttausende Arbeitsplätze in der Autoindustrie verloren gehen.
Dieter Rieck über die unterschiedlichen Strategien der deutschen Autokonzerne. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Es gibt Zwist in der Branche. Wie schlagen sich die Aktien der Konzerne heute?
Ja, dieser Zwist, der sorgt wirklich für sinkende Kurse. Aktien von BMW heute 4,5% tiefer, bei Daimler und bei VW ist das Minus nicht ganz so groß. Aber es ist ganz klar, wenn Unternehmen mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft schauen, dann kommt das hier im Börsensaal in der Regel nicht gut an. Ja, die Autobranche ist auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Aber man muss halt einfach auch mal abwarten, wie tragfähig diese neuen Modelle sind. Und ich finde schon bemerkenswert, wenn sich die einst so erfolgsverbündeten Autobosse wirklich hinstellen und ganz offen sagen, es wird nicht leicht, unsere selbst gesteckten Ziele zu erreichen.
Wir haben heute auch berichtet, dass Bayer im Streit um Glyphosat heute einen juristischen Rückschlag einstecken musste und die Aktie stürzt ab.
Und zwar gewaltig, -10% aktuell. Das Minus war zum Teil noch größer. Ja, fragt man Händler, dann hört man ganz unterschiedliche Einschätzungen. Die einen sagen, ja, dieser Prozess ist eine gewaltige Belastung für den Bayer-Konzern oder diese Prozesse, muss man ja sagen. Ich gehe davon aus, dass Bayer auf lange Sicht hin das wohl wegstecken wird. Andere Händler halten es für durchaus möglich, dass dies alles Bayer auch wirklich das Genick brechen könnte.
Auch der weltgrößte Rückversicherer Munich Re verliert heute. Was ist da der Grund?
An den Zahlen kann das nicht liegen. Munich Re hat nämlich einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Im vergangenen Jahr hat der DAX-Konzern mehr als 2 Milliarden Euro verdient, will in diesem und im kommenden Jahr sogar noch höher hinaus. Nicht so sehr, indem die Einnahmen gesteigert werden. Die Kosten sollen viel mehr runter. Munich Re will auch mit Geldanlagen bessere Geschäfte machen. Ja, das ist manchmal komisch. Gut ist nicht immer gut genug hier an der Börse, dass der weltgrößte Rückversicherer gut dasteht. Das ist erwartet worden. Deswegen die Aktien von Munich Re 2% im Minus. Noch ein kurzer Blick auf Merck. Die Aktien heute ohne klaren Trend. Es gab nämlich einen Rückschlag bei einem für Merck wichtigen Medikament. Da geht es um die Behandlung von Eierstockkrebs. Das Medikament wurde getestet. Die Studie ist aber abgebrochen worden. Die Rolle der Immuntherapie in diesem Bereich müsse einfach noch weiter erforscht werden, heißt es zur Begründung. Wie gesagt, die Aktien von Merck ohne klaren Trend darauf hin.
Und was macht das alles heute mit dem DAX?
Der gibt nach, der gibt deutlich nach. Über 1%, 1,5% im Minus jetzt steht bei 11.621 Punkten. Gut, wir müssen halt sehen, gestern ein deutliches Plus. Da ist der DAX so hoch gestiegen wie seit Herbst vergangenen Jahres nicht mehr. Jetzt sehen wir Gewinnmitnahmen. Wir müssen auch mal abwarten, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Und das alles spiegelt sich hier wieder.
Und was machen der Euro, die Renditen deutscher Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro kostet 1,1355 $. Die Umlaufrendite von -0,01% auf +0,01% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1,301,56 $.
Das war der Börsenbericht. Der kam heute von Claudia Werle. Danke nach Frankfurt. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier das Neueste aus der Kultur in der Sendung Kultur heute. Bis hierhin war Silke Hahn am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Tschüss.